Gregor, bist du eigentlich noch in der Kirche?
Nee, ausgetreten.
Warum?
Warum? Steuergründe tatsächlich. 18 das erste Mal direkt der Gang zum, war das Finanzamt? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich wollte einfach keine Steuern zahlen. Da hatte ich so einen Ferienjob und irgendwie hatte mir jetzt jemand erzählt, da kann ich was sparen. Ich glaube, es war Quatsch, aber seitdem bin ich nicht mehr in der Kirche.
Ja, Kirchensteuer, ich glaube, das kennen wir alle. Und ich glaube, fast jeder, der katholisch oder evangelisch ist, hat sich auch schon mal drüber geärgert und ist, wie du sogar, deswegen raus. Aber Gregor, ich verrate dir mal was. Es ist komplett Wurst, ob du in der Kirche bist oder nicht. Oder einen komplett anderen Glauben hast oder so gar nichts mit Religion zu tun hast. Du zahlst trotzdem.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Mit Burchon Kim und Gregor Lischka. No.
Willkommen bei What the Wirtschaft, dem Podcast, der für euch den großen Fragen, manchmal auch den kleinen Fragen, der Wirtschaft nachgeht. Mit konkreten Beispielen, wenn möglich, aus dem Alltag. Weil oft hat das ja alles sehr viel mit uns und unseren Portemonnaies oder unser aller Portemonnaies zu tun.
Oh ja, wir sind Gregor und Bo und heute fassen wir mal ein göttliches Thema an. Gott, Christentum, Kirche, Macht, Geld, Kohle.
Alles dabei. Aber vielleicht erstmal eine kurze Zahl, um wieder auf der Erde zu landen. Die katholische und evangelische Kirche haben in Deutschland im Jahr 2023, also vor 2 Jahren, Kirchensteuereinnahmen von fast 12,5 Milliarden Euro gehabt.
Uff.
So, nur als Einordnung, damit könnte man jeden Tag 34 Millionen Euro ausgeben. Kann man schön von shoppen gehen, ein ganzes Jahr lang. Dazu kommen dann noch Immobilien, Land, Beteiligungen, Fonds. Aber das kann man jetzt auch sagen, es ist sehr kompliziert, da aufzuschlüsseln, wie reich die Kirche eigentlich so ist.
Weil über Geld redet man ja nicht, aber so ein paar Zahlen haben wir dann doch gefunden. Die Erzdiözese München-Freising, die macht jährlich ihre Bücher auf und 2023 lag das Vermögen von nur dieser einzigen Erzdiözese bei 3,9 Milliarden Euro, finde ich nicht wenig.
Ist aber auch katholisch.
Ja,
bei der katholischen Kirche, da ist ja immer
Gründung für alles.
Ist ja so eine Aura des Reichtums immer dabei.
Gold, Marmor, super.
Gold, Marmor und Weihrauch.
Haben wir alles.
Aber da kommt ja noch was on top.
Mhm. Von jedem von uns. Oder jedem, der Steuern zahlt. Eigentlich unübersehbar, ich sag nur Grundgesetz. In ein paar Minuten versteht ihr auch, was wir meinen.
Heute geht es nämlich darum, welche Zahlungen es an die Kirche gibt. Auch Zahlungen, die so ein bisschen unterm Radar laufen. Und wir droppen hier schon mal ein sehr, sehr deutsch klingendes Wort. Eine Aneinanderreihung von Substantiven. Reichsdeputationshauptschluss.
Es war anstrengend und wenn ihr euch jetzt denkt, noch nie von gehört, müsst ihr euch nicht schämen. Total legitim, dafür sind wir da. Wir erklären euch, was es mit diesem komplett außer Zeit gefallenen Begriff zu tun hat und warum ihr definitiv wissen solltet, was das überhaupt ist. So viel vorweg. Ich würde sagen, Ed wird heute göttlich und ordentlich absurd. Boah, puh, Gregor, wir müssen richtig tief rein in die verworrene Geschichte, um zu verstehen, um was geht's eigentlich beim Reichsdeputationshauptschluss. Und ich muss mich richtig anstrengen, das jetzt nicht irgendwie nicht drüber zu stolpern, weil was ist das bitte für ein Begriff?
Und um zu verstehen, um was es eigentlich geht bei diesem sehr sperrigen Begriff. Dafür haben wir uns eine Expertin reingeholt. Luisa Meyer, Kollegin hier aus dem Deutschlandfunk und hier angesiedelt beim Ressort Religion und Gesellschaft.
Und als wir sie mal zu diesem Thema angefragt haben, meinte sie direkt, ja klar, da kenne ich mich aus.
Und um das zu verstehen, muss man in der Tat in die Vergangenheit reisen.
Lass uns da dann mal starten in der Vergangenheit. Also zurück in der Zeit von Deutschland, wie wir es heute vielleicht nicht mehr kennen, nämlich im 16. Jahrhundert, da war das Land ja noch ein Flickenteppich, kleine Fürstentümer, Herzogtümer und natürlich auch Bistümer.
Aber eins war überall gleich, nämlich die Kirche war super mächtig. Die hatten enormen Einfluss politisch, gesellschaftlich, finanziell und vor allem riesige Ländereien und Vermögen. Ja, dass man sich einfach von der Kirche abwendet, wie viele Menschen es heute tun, das war damals auch undenkbar.
Aber mit Martin Luther kam sozusagen der bekannteste Kirchenrebell der Geschichte, wenn man so möchte, mit seiner Reformation um die Ecke. Und da wurde natürlich vieles in Frage gestellt und verändert.
In der evangelischen Kirche war es so, dass infolge der Reformation, also Martin Luther und Co., hat man gesagt, okay, wir verändern was in der Kirche. Die evangelische Kirche ist entstanden. Und in dem Zuge wurden viele Kirchen reformiert und Fürsten haben sich an die Spitze von ehemals katholischen Kirchengesetz, die eben reformiert wurden. Also Kirchenbesitz ging über in staatlichen Besitz, in Fürstenbesitz.
Also durch die Reformation wurde aus Teilen der katholischen Kirche die evangelische und plötzlich haben nicht mehr Bischöfe oder Äbte das Sagen, sondern weltliche Fürsten.
Ja, und die haben sich ja in die Spitze dieser neuen evangelischen Kirchen gesetzt und auch mal den ganzen Besitz mit übernommen. Kirchenland, Immobilien, Vermögen, all das wurde quasi verstaatlicht oder in dem Kontext passt vielleicht ein bisschen besser verfürstlicht.
Aber die Fürsten haben mit diesem ganzen Reichtum, den sie von den Kirchen bekommen haben, dann natürlich nicht etwa nur neue Schulen gebaut oder die Armen versorgt.
Und immer mehr Kirchenbesitz wurde eben in dem Zuge enteignet. Die Fürsten haben dann das, was den Kirchen gehört hat, eben für eigene Ausgaben benutzt, haben davon den eigenen Luxus auch mitfinanziert, haben sich davon Schlösser gebaut.
So, aber damit war das Ding halt nicht durch. Im Gegenteil. Not sure, wie es bei dir ist, aber es klang vorhin auch schon so durch. Bei der katholischen Kirche hat man das Gefühl, die haben safe nochmal eine Schippe irgendwie draufgelegt, oder?
In der katholischen Kirche ist es nochmal ein bisschen anders. Da geht es um die napoleonischen Kriege. Nach der Französischen Revolution hat Napoleon eben auch in Deutschland Gebiete erobert, links vom Rhein, zum Beispiel in Köln und Koblenz, aber auch in Baden-Württemberg. Und die Fürsten, denen diese Gebiete vorher gehört haben, die sollten dann nun entschädigt werden dafür, dass sie diese Gebiete abtreten.
Und die Frage war, wie entschädigt man Fürsten, wenn man selbst kein Geld hat? Und da war recht schnell die Antwort, man nimmt es von der Kirche. Also erneut Enteignungen, auch bei der katholischen Kirche, diesmal besonders in Bezug auf Grundstücke, Klöster, Besitztümer, all das wandert zum Staat oder an die Fürsten. Und genau hier kommt jetzt dieser ominöse Reichsdeputationshauptschluss ins Spiel. Geschlossen 1803. Das war so eine Art offizieller Kompromiss. Ja, die Kirchen verlieren Besitz, aber sie bekommen im Gegenzug Geld vom Staat. Das ist der Grund, warum die katholische Kirche enteignet wurde.
Und aus Gründen der Gleichberechtigung wurde im Reichsdeputationshauptschluss beschlossen, auch die evangelischen Kirchen werden entschädigt, haben ja auch Kirchengut und Einkünfte verloren. Klingt trocken, wird aber vielleicht ein bisschen greifbarer, wenn wir euch mal in ein konkretes Beispiel mitnehmen.
Zum Beispiel am ehemaligen Benediktinerkloster St. Godehard in Hildesheim, eine Stadt in der Nähe von Hannover. Dafür haben wir mal in den Akten des Landesarchivs gegraben.
In einer der frühesten Urkunden von 1146 wird die Ausstattung beschrieben. 159 Hufen Land, das ist irgendwas zwischen 7 und 30 Hektar pro Hufe. Dazu Wiesen, Mühlen, Landgüter.
Über die Jahre ist der Besitz auf über 330 Hektar Land, 25 Stadtimmobilien und Einkünfte von 110 Höfen angewachsen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Hufen Land das sind, aber es ist jedenfalls eine ganze Menge. Das kann ich euch bestätigen als jemand, der vom Hof kommt. Und all das wurde enteignet im Zuge des Reichsdeputationshauptschlusses.
Ja, man kann das ja den Kirchen nicht einfach wegnehmen. Man kann die nicht einfach komplett enteignen. Wenn man irgendwie noch mit denen reden will und sich noch nicht komplett mit denen überwerfen will, dann muss man halt gucken, dass man die irgendwie entschädigt.
In St. Godehard wurde dann auch tatsächlich entschädigt. So ganz mit den Kirchen will man sich natürlich nicht verscherzen. Man hat sich wohl darauf geeinigt, dass die Sache mit Geld gelöst wird. Also Clear Out of the Deal kam hier zum Spiel. Für den Abt, den Leiter des Klosters, gab es 1200 Taler jährlich. Für Novizenmönche in Ausbildung waren es einmalig 600 Taler.
Und damit ist man zu der Zeit wahrscheinlich auch ein bisschen weiter gekommen, ne?
Mit 1200 Talern.
Boah, ich
1200
glaube,
Unzen Goldstücke. Ja, hört sich nach viel an.
Und das war jetzt kein Einzelfall. Insgesamt wurden durch den Reichsdeputationshauptschluss, und jetzt kommt eine lange Liste, haltet euch fest, 2 Kurfürstentümer, 9 Reichsbistümer, 44 Abteien und 45 Reichsstädte aufgelöst und rund 45.000 Quadratkilometer Land enteignet. Für alle, die jetzt sagen, boah, da muss ich mich ein bisschen tiefer einlesen, wir verlinken euch natürlich den gesamten Beschluss in den Shownotes. Rabbit Hole, here we go.
Jetzt würde man natürlich meinen, einmal die Kirche entschädigen und dann ist das Thema doch auch mal durch.
Würden wir uns wahrscheinlich wünschen. Ja, aber jetzt kommt der Clou. Wir zahlen bis heute. Bis heute. 2024, also vergangenes Jahr, gingen 618,4 Millionen Euro aus Steuermitteln an die katholische und evangelische Kirche. Die Kirche argumentiert, ja, aber was wäre, wenn die Kirchen dieses Land behalten hätten? Wie viel würden wir mit Wertsteigerung, Inflation und all diesem Land verdienen? Welche Einkünfte, stellt euch mal vor, was wir damit generieren könnten?
Und das wird sogar immer mehr. 1949, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, waren es noch rund 23 Millionen Mark. In den meisten Bundesländern ist die Steigerung mit den Besoldungstabellen der Landesbeamten verknüpft. Steigen deren Bezüge, steigen dann auch die Kirchenzahlungen.
Also es ist jetzt kein besonders großer Teil im Haushalt der Kirchen. Es sind so 2-3% ungefähr der ganzen Einnahmen.
Ich würde mir irgendwann wünschen, sagen zu können, rund 600 Millionen Euro sind nur 2% meiner Einnahmen. Ja, und was man ja auch dazu sagen muss, seit über 200 Jahren zahlen wir. Das Heilige Römische Reich, das Kaiserreich, die Weimarer Republik, NS-Diktatur, DDR, Bundesrepublik. Gefühlt alle Staatsformen hat irgendwie Deutschland durch. Diese Zahlungen wurden aber immer fortgeführt. Der Reichsdeputationshauptschluss, der zieht sich ehrlicherweise wie so ein roter Faden durch unsere neuere Geschichte.
Also, Enteignungen hatten in diesem Fall einen verdammt langen Rattenschwanz. 200 Jahre später zahlen wir heute immer noch Jahr für Jahr. Aber die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Denn es gibt tatsächlich doch diese eine Passage in unserem Grundgesetz.
Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst.
Ja, oder wie Luisa ganz passend einordnet.
Es gibt in der Verfassung bis heute den Auftrag, dass sich der Staat darum kümmern muss, eine Regelung zu finden, dass man diese Staatsleistung nicht mehr jedes Jahr führt, dass man nicht jedes Jahr mal in der Abo-Falle ist sozusagen und halt diese Hunderte von Millionen Euro an die Kirchen überweist.
Abo-Falle ist, glaube ich, hier auch das perfekte Bild dafür, weil, what? Es steht im Grundgesetz, dass diese Zahlungen abgeschafft werden sollen. Und eine kleine Recherche später zeigt sich, das ist auch jetzt keine neue Klausel aus den letzten 10 Jahren oder sowas. Es gibt diese Klausel seit 1919, damals noch in der Weimarer Reichsverfassung, und die wurde übernommen. Und Gregor, wir zahlen einfach immer noch.
So, den History-Block haben wir jetzt erstmal hinter uns. Bo, bei den ganzen Summen, die wir jetzt gehört haben, 123 Hufe, 1200 Taler, beziehungsweise vor allem diese 600 Eppes Millionen Euro, kriegst du
also
da ein bisschen...
Also die 2%.
Genau, das sind ja nur 2% der Einnahmen der Kirchen. Da kommt ja noch dann die Kirchensteuer on top. Man verliert so ein bisschen ein Gefühl für Geld, wenn wir über die Kirchen reden.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber gleichzeitig... Boah, also als wir angefangen haben, dazu zu recherchieren, war so mein erster Gedanke, sag ich dir ganz ehrlich, Moment, die Kirchen, die machen doch auch total viel Gutes.
Das sagt meine Oma auch immer, ja. Die machen doch so viel Gutes.
Und das stimmt ja auch, ne? Ich meine, das Geld wird ja auch nicht irgendwie nur versenkt. Also ich war selbst auf einer katholischen privaten Mädchenschule und ich habe ehrlicherweise schon lange gedacht, boah, es ist schon echt großzügig, dass die Kirche mir diese Bildung finanziert und diese Schule auch seit Jahrhunderten stemmt.
Und das Gefühl kennen wahrscheinlich auch viele, die selber gar nicht auf einer katholischen Mädchenschule wie du waren, Bo.
Aber es ist da, machen wir uns nichts vor.
Es gibt ja eine riesige Zahl kirchlicher Einrichtungen, die wir überall in unserem Alltag sehen. Kindergärten, die von den Kirchen betrieben werden, Pflegeheime, Familienberatungen, Krankenhäuser, Hospize und Caritas und Diakonie, also die Wohlfahrtsverbände dieser beiden christlichen Kirchen, sind ja auch längst internationale Player, zum Beispiel auch in der Katastrophenhilfe.
Man denkt immer, das ist irgendwie eine evangelische Kita, das ist eine katholische Schule, das muss doch irgendwie der Kirche gehören. Vor allem, weil diese Einrichtungen ja oft auch wirklich sehr kirchlich geprägt sind. Ich war auch auf einer evangelischen Schule und das merkt man natürlich. Es gibt Gottesdienste, es gibt Religionsunterricht, aber tatsächlich werden eben diese Einrichtungen nicht komplett von der Kirche bezahlt und auch sogar nicht mal im Großteil.
Jetzt fragt sich, wovon denn dann? Naja, also das meiste kommt aus anderen Quellen. Also Spenden, Mitgliedsbeiträgen, Kita-Gebühren bei Krankenhäusern über die Krankenkassen. Aber, und das ist jetzt der wichtige Punkt, eben auch aus der Staatskasse.
Ja, und ich würde auch nicht sagen, kleiner Posten, ne? Die Caritas, also der katholische Wohlfahrtsverband, hat sich 2022 zu 38% aus Zuschüssen von Bund und EU finanziert. Und damit irgendwie auch aus meinem Portemonnaie.
Trotzdem gelten in diesen Einrichtungen häufig noch kirchliche Arbeitsregeln, inklusive Sonderrechten, also zum Beispiel eingeschränkte Streikrechte. Und so Aussagen wie diese fallen dann auch, wie hier in der Grundordnung des kirchlichen Dienstes aus dem Jahr 2022.
Bei katholischen Mitarbeitenden führt der Austritt aus der katholischen Kirche in der Regel zu einer Beendigung des der Beschäftigung zugrunde liegenden Rechtsverhältnisses.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist. Ich finde es legitim, da zumindest mal zu schlucken. Weil, wenn man bedenkt, es sind öffentliche Gelder, die da drin stecken, dann fragt man sich schon, ob es cool ist, dass dann sozusagen eigene Regeln gelten.
Und das hat uns ehrlich gesagt neugierig gemacht. Gibt es da noch mehr, dass wir alle über unsere Steuern mitfinanzieren, ohne es wirklich auf dem Schirm zu haben?
So, also das, was ihr da hört, ist so eine Mischung aus Pop, Rap und das, was wahrscheinlich die Kirche in cool ist. Lobe den
Herrn, öffne den christlicher Hip-Hop ist doch, ja. Hat doch jetzt christlichen Rock abgelöst.
Absolut. Glaubensfestival, das sind so Begriffe, die fallen. Also ihr hört im Hintergrund den evangelischen Kirchentag. Das ist ein Tag, der jedes Jahr stattfindet. Gibt es katholisch und evangelisch. Ist ein Riesen-Event.
Dieser Kirchentag, dieses Mega-Event mit irgendwie hunderten, über 1000 Veranstaltungen, quasi wie ein Glaubensfestival. Also in Düsseldorf ist es so, dass da die Stadt Düsseldorf 6 Millionen Euro gibt. So, das ist ja auch nicht wenig.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, woher nimmt die Stadt Düsseldorf diese 6 Millionen Euro, die nächstes Jahr gezahlt werden sollen?
Von den 1200 Hufen, Talern. Und 640 Millionen Euro Steuern.
Ja, würde man sich wünschen. Nee, das ist dann wieder frisches Geld aus der Kommune. Weil man sagt, das ist es uns wert, das finden wir gut und kann man so oder so sehen.
Also nehmen wir mal mit, das System ist da. Ich zahle mit, ob ich will oder nicht, ob ich gläubig bin oder nicht. Und das ist Geld, das die Kirchen noch on top kriegen. Neben Kirchensteuer, neben der Kohle vom Reichsdeputationshauptschluss. Also Bo, es geht hier um richtig viel Geld. Mhm. Es geht um Taler, um Hufen, um abertausende Quadratkilometer Land, Klöster. Und eigentlich ist die Sache doch klar. Diese ganzen Zahlungen, die im Zuge des Reichsdeputationshauptschluss, also remember, diese 600 Millionen Tacken im Jahr, direkt aus der Staatskasse, direkt ins Kirchenportemonnaie, die der Staat seit über 200 Jahren an die Kirche leistet, sollten doch laut Grundgesetz eigentlich abgeschafft werden.
Ja, und ganz ehrlich, mit einem Entschuldigungsschreiben oder so einem dahergesagten Sorry, da ist es halt nicht getan beim Thema Enteignung. Kann ja auch irgendwie da nachvollziehen, ne? Aber es gibt anscheinend schon eine Lösung, wie wir aus dieser Reichsdeputationshauptschlussgeschichte inklusive den 600 Millionen im Jahr vielleicht doch rauskommen könnten, sagt zumindest unsere Inhouse-Kirchenexpertin Luisa Meyer.
Relativ klar ist, wenn man das quasi juristisch sauber machen will und rechtmäßig, dann muss man eine Ablösesumme zahlen. Also quasi die Kirchen einmalig dafür entschädigen, dass man sie nicht mehr entschädigt sozusagen.
Klingt in meinen Ohren für mich persönlich erstmal logisch. Einmal verhandeln, Summe festlegen, fertig. Das Geld, das kann man sich dann künftig für andere Dinge sparen, das kann dann für andere Dinge verwendet werden. Und ganz ehrlich, ich finde schon, das sollte eine faire Summe sein, auch für uns als Staat. Denn halte ich fest, Gregor, seit 1949, also kurz nach Ende des Krieges, wurden bisher rund 21 Milliarden Euro an Staatsleistungen schon an die Kirchen gezahlt.
Aber diese bisher gezahlten Summe aus unserer Abo-Falle Kirche einfach als Anzahlung zu sehen, das sehen die Kirchen anders.
Ich verstehe das rechtlich so ein bisschen so, wie wenn man Miete zahlt oder ein Haus kauft, ne? Also angenommen, ich überlege, die Wohnung zu kaufen, in der ich wohne, kann jetzt natürlich nicht meinem Vermieter oder dem Wohnungseigentümer sagen, hören Sie mal, ich habe da jetzt jeden Monat da schon so und so viel Miete bezahlt, das kann man doch bestimmt anrechnen. Das funktioniert halt so nicht rechtlich.
Klar, nur muss man halt sagen, bei einer Wohnung, da wohnt man ja wenigstens drin.
Kriegt man noch was für sein Geld.
Ja, und bei den Staatsleistungen, da haben halt irgendwelche Fürsten davon profitiert, sich ein geiles Leben gemacht. Also ich habe da nichts von.
Und es gab ja auch immer wieder Versuche, das ernsthaft anzugehen, endlich mal dem Grundgesetz nachzukommen und zu einer Einigung zu kommen. Das letzte Mal ist gar nicht so lang her.
Tatsächlich hat die Ampelkoalition, also die letzte Koalition, noch mal länger darüber beraten. Da gab es Beratungen, da sollte eigentlich auch ein Gesetzesentwurf kommen.
Es gab Beratungen, es sollte ein Gesetzesentwurf kommen. Hört sich da an, dass da nichts gekommen ist. Der Gesetzesentwurf ist nämlich schon anscheinend sogar noch ein bisschen älter als die Ampel, aus dem Jahr 2020, damals von FDP, Linken und den Grünen. Der liegt uns auch vor und darin steht geschrieben, die Ablösesumme soll das 18,5-fache ungefähr der zuletzt gezahlten Summe betragen. Das wären dann bei aktuell knapp über 600 Millionen Euro im Jahr einmal rund 11,5 Milliarden Euro als Ablösesumme quasi.
Ja, und ich würde sagen, das ist eine Summe. Ja, und die Kirchen? Ich meine, man könnte ja den Böse unterstellen. Wenn 200 Jahre der Cashflow lief, die Summe immer größer wird jedes Jahr, warum da mitmachen? Warum sich einmal irgendwie so ein bisschen abspeisen lassen? Warum so eine Ablösesumme überhaupt akzeptieren?
Man ist sich aber natürlich irgendwie auch im Klaren darüber, dass das irgendwie nicht mehr so richtig vermittelbar ist. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie diese lange Erklärung mache, so Reichsdeputationshauptschluss von 1803, es ist so irre lange her, niemand erinnert sich mehr daran, nicht mal mehr die Urgroßeltern können einem irgendwie davon erzählen.
Imageproblem der Kirchen, eigenes Thema für sich, aber wir nehmen mit, die Ampel geht das Thema an. Gesetzentwurf steht, politischer Wille ist auch da, endlich. Einmal diese riesige Summe zahlen und ablassmäßig sich freikaufen.
Kennen wir.
Enteignungsschuld nach über 200 Jahren loswerden. Klingt doch eigentlich nach einem guten Investment, oder?
Ja, fast. Wer da halt nicht, dieser bekannte, winzige, kleine Haken. Die Frage ist natürlich, wer soll das bezahlen? Überraschung, nicht der Bund. Laut dem Gesetzesentwurf müssten die Bundesländer die Ablösesumme aufbringen. Und genau das ist der Punkt.
Denn die Länder sagen, sorry Leute, gar keinen Fall machen wir das mit. Wir sind nämlich eh schon knapp bei Kasse. Lieber weiterzahlen wie bisher. So ein bisschen vielleicht das Klarna-Prinzip. Lieber ein bisschen bequem kleinere Raten haben, als einmal so eine große Summe aufwenden, auch wenn sie sich eigentlich total rechnen würde.
Enteigne yesterday, pay irgendwann genau. Tomorrow later.
Das Problem ist halt, diese Ratenzahlungen gehen einfach in die Unendlichkeit. Bisher zumindest.
Ja, aber das Thema ist noch nicht ganz vom Tisch. Es steht ja immer noch im Grundgesetz, dass es abgeschafft werden soll. Und das ist natürlich ein politischer Auftrag. Und interessanterweise, anscheinend wären sogar die Kirchen selber gesprächsbereit.
Die Kirchen sind aber auch deswegen gesprächsbereit, wenn es um die Ablösung geht, weil sie vielleicht auch wissen, dass sie mit jetzigen Regierungen gerade noch vielleicht ganz gute Deals machen können, was die Ablösesumme angeht. Also viele aktuelle Politiker zum Beispiel sind ja sehr kirchenverbunden, aus SPD, aber auch aus der CDU. Aber die Kirchen wissen eben auch, die Mitgliederzahlen gehen rapide zurück. Also wenn vielleicht in 30 Jahren nochmal die Debatte aufkommt und die Kirchen dann schon wahnsinnig in der Minderheit sind, sind sie eben auch nicht mehr in so einer guten Verhandlungsposition.
Also die Kirchen wären grundsätzlich gesprächsbereit. Sie wissen, dass das Thema auch irgendwann einfach mal gelöst werden muss. Es scheitert aber daran, dass man lieber im alten System bleibt, weiter Geld verliert, statt einmal dieses schmerzhafte Pflaster so mit Ruck abzuziehen. Weil Sache ist ja auch die, je länger man wartet, desto höher steigen die Staatsleistungen und damit auch die Ablösesumme. Und statt einmal dann Summe X zu zahlen, sagt man, nö, wir verschieben das aber auch auf morgen. Nächstes Jahr, liebe Kirchen, kriegt ihr weiter Geld. Cheers. So, an alle da draußen, die uns zuhören, die aus der Kirche ausgetreten sind, die nie drin waren, die einer anderen Religion angehören oder mit Religion halt auch gar nichts am Hut haben, who would have thought, dass ihr auch bei der Finanzierung der Kirchen so involviert seid?
Wir sind heute bei Fürsten, Klöstern und bei Martin Luther gestartet, um zu verstehen, was dieses historische Erbe mit unserer Staatskasse von heute zu tun hat.
Ja, und dabei sind wir auf Enteignung und den Reichsdeputationshauptschluss. Ich habe es geschafft, getroffen, der es in sich hat und es bis ins Grundgesetz geschafft hat.
Wir sind der Frage nachgegangen, ob das Geld vielleicht nicht doch bei den Kirchen auch irgendwo gut aufgehoben ist, weil die Kirchen ja auch sehr viel Wohltätiges tun.
Ja, und wir haben am Ende feststellen müssen, die Politiker, die präferieren anscheinend eher die Schulden und die Enteignungsschuld von gestern auf morgen zu verschieben, sind da ganz klarer Fan der Klarna-Methode. Ja, und ich habe noch eine persönliche Empfehlung an euch, die Systemfragen von Deutschlandfunk. Da war ich auch letztens zu Gast. Da schaut sich das Team aktuell ein Buch an, das jetzt gerade rausgekommen ist, von einem jungen Soziologen aus Köln, Ansgar Hudde, zu wie sehr leben wir hier in Deutschland eigentlich in politischen Blasen und welche Orte und Regionen stehen eigentlich zu wenig im Fokus?
In jedem Fall könnt ihr uns bei Feedback, Kritik, Fragen oder ähnlichem schreiben an whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de. Unsere Folgen gibt's unter anderem auch in der Deutschlandfunk-App in aller Gänze zu finden.
Redaktion Anne Göbel.
Faktencheck hatte Lino Krukenberg und Merle Körber.
Produktion Alexander Hart.
Und Host und Autoren der Folge waren Gregor Lischka und
Wuchon Kim. Und wir sagen
tschüss. Tschüss. Amen.
Amen. Amen. Amen. Peace.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.